Hallo zusammen. Reiko und ich sind beide Unternehmer und möchten ganz gerne Klagepaten als auch Mutigmacher unterstützen, haben zusammengelegt und spenden heute 100.000 Euro.
Liebe Vermögenden in Deutschland und Europa, steht auf!
Ich habe ja auch den Verein Klagepaten mitgegründet und es gibt auch die Anwälte für Aufklärung. Da geht es jetzt auch los, dass die Medien uns jetzt anfragen, ja, wie hängt denn das eigentlich alles zusammen und wer hängt mit wem zusammen und wie kriegt ihr eigentlich euer Geld und was macht ihr mit den Spenden? Wir werden nicht uns für irgendwelche Dinge rechtfertigen, die an verschiedenen Stellen passieren, die man uns auch zuschreibt. Es gibt jetzt auch eine Seite, die von so Mittelständlern gegründet wurde. Da bin ich der Schirmherr, die heißt Das Volk gegen Corona. Die sammeln halt Geld für, also im Wesentlichen Geld vom Mittelstand, für große Klagen.
Vielen Dank für Ihren Anruf bei Das Volk gegen Corona. Leider ist es uns momentan aufgrund unserer Projektvorbereitungen nicht möglich, das Telefon zu besetzen. Wir danken Ihnen nochmals für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Auf Wiederhören.
Follow the money lautet eine beliebte Devise im Investigativjournalismus. Die Idee dahinter ist, dass man politische Korruption ans Licht bringen kann, wenn man dem Geldfluss folgt. Und genau das habt ihr für diese Recherche getan. Hallo Daniel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NPP, dem Netzpolitik-Podcast.
Hallo.
Mein Name ist Chris Köber und wir sprechen heute über eine Recherche, die du gemeinsam mit unserem Kollegen Markus Reuter gemacht hast rund um die Spenden, die im Umfeld der Anti-Corona-Bewegung, will man eigentlich nicht sagen. Wie habt ihr es genannt für die Recherche?
Wir haben uns für Anti-Corona-Bewegung letztendlich entschieden. Es ergibt natürlich zu Ende gedacht nicht so richtig viel Sinn, weil diese Leute sind ja nicht gegen Corona per se. Manche von denen sind der Meinung, es gibt dieses Virus vielleicht gar nicht oder sie vertreten irgendwelche wirren Verschwörungserzählungen, wonach dieses Virus gezielt in die Welt gebracht wurde oder sie sagen, dieses Virus ist nicht so gefährlich oder sie finden einfach generell die Schutzmaßnahmen, die vor allen Dingen staatlich auferlegt wurden, für übertrieben und unnütz. Und es ist natürlich kein besonders trennungsscharfer Begriff, Anti-Corona-Bewegung, aber es scheint irgendwie das Wort zu sein, das sich jetzt zuletzt in den Medien, habe ich das Gefühl, durchgesetzt hat. Eigentlich wäre es die Anti-Corona-Bewegung, kann man ja sagen. Also die Bewegung, die gegen die Schutzmaßnahmen und alles, was damit zu tun hat, ist. In dem Fall fanden wir das ein bisschen diffus und haben es bei Anti-Corona-Bewegung gelassen.
Ja, wir haben jetzt eingangs ziemlich viele Stimmen schon gehört. Da ging es um ziemlich viele Organisationen. Und ein Zitat, das wir dort gehört haben, stammt eben von der Querdenker-Demo, die in Berlin stattgefunden hat. Und dort ging es um einen Spendenaufruf. Zwei Unternehmer, die dort auf der Bühne schon verkündet haben, dass sie eben eine große Summe spenden würden und weitere aufgefordert haben, auch für diese Bewegung zu spenden. War das der Ausgangspunkt für eure Recherche und was hat euer Interesse geweckt?
Wir haben diese Szene gesehen, die da auf der Bühne vor der Siegessäule in Berlin am 29. August sich abgespielt hat mit diesen beiden Unternehmern, genau. Und die haben dann einen riesigen Scheck auf der Bühne hochgehalten, wo drauf stand, dass sie an zwei Organisationen spenden. Damals ging es um jeweils 50.000 Euro für die einzelnen Organisationen. Und einer der Unternehmer, mit dem wir auch gesprochen hatten, danach der hat noch eine weitere Organisation darauf 25.000 Euro zugesagt. Das heißt, es gibt eine Menge Geld, das in Organisationen geht, die sich als Teil dieser Anti-Corona-Bewegung verstehen. Und dementsprechend ist es natürlich interessant, mal genauer hinzugucken, was passiert eigentlich mit diesem Geld, wo geht das eigentlich dann wirklich genau hin und wie transparent arbeiten diese Organisationen, an die da teilweise das Geld geht. Wir haben uns jetzt nicht alle drei Organisationen angeschaut, die da benannt werden, aber wir haben uns eine von denen angeschaut, nämlich unter anderem Klagepaten ein Stück weit. Und wir haben, das kann man vielleicht ein bisschen pauschaler sagen, nicht konkret auf Klagepaten bezogen. Wir haben festgestellt, dass in dieser gesamten Bewegung lauter Intransparenz gibt, wenn es darum geht, wie mit Spendengeldern umgegangen wird, beziehungsweise in erster Linie, wenn es darum geht, anzugeben, wo diese Gelder letztendlich hingehen, auf wem diese Konten gehören teilweise, auf denen diese Gelder gesammelt werden. In einem Fall zum Beispiel sind wir auf eine Briefkastenfirma gestoßen im europäischen Ausland und das war so der erste Blick sozusagen, den wir da schweifen lassen haben und der letztendlich dazu geführt hat, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass da hinten dran eine größere Geschichte, ein größeres Thema stecken könnte.
Es sind ja recht viele Organisationen, die ihr euch da angeschaut habt. Einige sind vielleicht schon Vereine, bei anderen sind es eben noch vielleicht eher so ad hoc Zusammenschließungen von Leuten, die sich im weitesten Sinne irgendwie als Aktivisten, Aktivistinnen verstehen in diesem Bereich. Also du hast gerade erzählt, in einem Fall war es eben eine Briefkastenfirma und ihr sagt aber gleichzeitig, es gibt eben ein verbindendes Element, ein Name, der sich eben wie so ein roter Faden durch verschiedene dieser Organisationen zieht. Und das ist der des Rechtsanwaltes Ralf Ludwig. Wer ist das und welche Rolle spielt der in dieser Szene?
Man muss vielleicht der Korrektheit halber sagen, es ist eine mutmaßliche Briefkastenfirma, weil wir nicht definitiv wissen, dass es nur eine Briefkastenfirma ist, aber dazu dann später noch mehr. Ralf Ludwig ist ein Rechtsanwalt aus Leipzig und jetzt muss man ein bisschen ausholen vielleicht für seine Vorgeschichte, um ein bisschen zu verstehen, wieso das, was er jetzt macht, so vielleicht stattfindet. Ralf Ludwig hat sich spezialisiert eine Zeit lang auf Verfahren, bei denen es darum ging, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz durchzusetzen. Das heißt, Eltern, die für ihre Kinder einen Kita-Platz gebraucht haben und keinen bekommen haben oder einfach einen Antrag stellen wollten, konnten das letztendlich über eine Firma tun, an der Ralf Ludwig beteiligt war, die ihm heute auch vollständig gehört tatsächlich. Und die Idee dahinter scheint gewesen zu sein, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die dieses gleichartige Problem haben, nämlich einen Kita-Platz suchen, keinen finden und dann einen Antrag stellen. Und diese Anträge sind letztendlich ja alle irgendwie gleich, also gleichförmig, kann man sagen. Und die werden eben dann gestellt, in dem Fall bei dieser Firma, die Unico GmbH von Ralf Ludwig. Und diese Firma stellt dann sozusagen im Namen der Eltern den Antrag oder leitet den Antrag gewissermaßen weiter. Gegebenenfalls wird dann letztendlich auch geklagt. Also da scheint Unico dann mit Anwältinnen und Anwälten zusammenzuarbeiten. Jetzt gibt es beispielsweise einen Rechtsanwalt aus dem Umfeld von Ralf Ludwig in Leipzig, aus einer Kanzlei, in der er auch selbst mitgearbeitet hat, der soll wohl 6.000 derartige Verfahren bearbeitet haben. Das ist natürlich ein bisschen viel für eine Person, aber durch diesen Trick kann man vielleicht sagen, das Ganze mit irgendwelchen Internetformularen und dergleichen zu standardisieren und eben dadurch extrem viel Zeit zu sparen, scheint es möglich gewesen sein, das umzusetzen. Und das ist deshalb wichtig, weil Ralf Ludwig jetzt im Zusammenhang mit der Anti-Corona-Bewegung mit seinem Verein Klagepaten in Erscheinung tritt. Und Klagepaten macht ein bisschen, kann man sagen, sowas Ähnliches, nur umgemünzt jetzt eben auf meinetwegen staatliche Schutzmaßnahmen beziehungsweise konkrete beispielsweise die Demo-Anmeldung in Berlin, also diese Demonstration am 29. August, die wurde ja zunächst untersagt von der Berliner Versammlungsbehörde und Ralf Ludwig ist dann vors Verwaltungsgericht gezogen und hat einen Eilantrag gestellt und hat letztendlich Recht bekommen, sodass diese Querdenken-Demo überhaupt erst dadurch stattfinden konnte. In der Zeit, in der aber nicht klar war, ob dieser Eilantrag letztendlich durchgehen würde, erfolgreich sein würde, hat Klagepaten auf seiner Website ein Formular angeboten und dort konnte man dann selbst wenn man nicht nach Berlin gefahren ist, an diesem Wochenende Anträge stellen beziehungsweise ja, Ersatzdemos anmelden in Berlin. Und so sollen über 6000 Demo-Anmeldungen zusammengekommen sein, von irgendwelchen Leuten in vermutlich ganz Deutschland verteilt, die eben diese Formulare von Klagepaten genutzt haben. Und jedenfalls hat Klagepaten danach ein neues Formular auf seine Seite gestellt und hat dazu aufgerufen beziehungsweise angeboten, man könne jetzt über dieses Formular Strafanzeigen gegen PolizistInnen, die in Berlin an diesem Tag waren, stellen, wegen irgendwelcher Vergehen. Das heißt, im Endeffekt entsteht da der Eindruck, dass selbst wenn einzelne dieser Anliegen durchaus berechtigt sein können, durch diese schiere Masse an gleichartigen Anträgen, Verfahren, wie auch immer, irgendwie auch sowas wie politischer Druck erzeugt werden könnte. Und das geht eben von Klagepaten hier aus.
Es ist ja, da kann man jetzt sagen, okay, da ist jemand, der hat ein existierendes Legal-Tech-Unternehmen, der hat eine Geschäftsidee und fängt jetzt an, diese Dienstleistungen, die er eh schon in anderen Bereichen angeboten hat, jetzt eben im Umfeld dieser Anti-Corona-Bewegung auch anzubieten. Da ist ja erstmal so nichts Verwerfliches dran. Wo kommt dann das Geld ins Spiel? Also wofür hat er dann angefangen, Spenden zu sammeln oder wo ist dann in dem Zusammenhang der Geldfluss gewesen auf eine Art und Weise, die problematisch war, eurer Meinung nach?
Man muss grundsätzlich, glaube ich, sagen, dass man niemandem der Beteiligten hier eine Straftat oder irgendwas in der Art nachsagen kann, einfach weil wir keine Belege für sowas gefunden haben. Es gibt aber einige Stellen, an denen das einfach sehr intransparent wirkt, und bei Klagepaten ist vielleicht wichtig, dieser Verein ist nicht eingetragen, aber dennoch gemeinnützig nach eigenen Angaben.
Sagen sie auf ihrer Webseite und genau. Es gibt aber sozusagen keinen Beleg dafür gefunden, dass dieser Verein überhaupt existieren würde.
Naja, auf dieser Webseite beispielsweise findet man ein eingescanntes Schreiben, ich glaube des Finanzamts in Leipzig, dass diese Gemeinnützigkeit bescheinigen soll, und wir haben jetzt auch keinen Anlass zu glauben, dass das nicht stimmt. Und es gibt auch beispielsweise eine Satzung von Klagepaten auf dieser Website, die bei einer Gründungsversammlung 2016 entstanden zu sein scheint. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in der Hinsicht schon alles seine Richtigkeit hat. Interessant ist, dass Klagepaten jetzt vor der Pandemie, so scheint es uns, überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Also erst im April wurde eine Internetdomain angemeldet für diesen Verein, die übrigens laut Angaben bei einer Registerstelle der Unico GmbH, deren Alleingesellschafter Ralf Ludwig ist, gehört und nicht Ralf Ludwig als Privatperson. Also zumindest steht das dort so in den Registerangaben drin, eben, dass es seiner Firma gehört und nicht ihm als Privatperson. Und auch eine Facebook-Seite ist erst im April, soweit wir das sagen können, aufgetaucht. Das heißt, es ist gar nicht klar, was hat dieser Verein jetzt eigentlich wirklich davor gemacht. Und auch die drei anderen Personen, die bei der Gründung noch dabei waren, das waren damals seine damaligen Geschäftspartner bei der Unico GmbH, die dort inzwischen ausgestiegen sind, die scheinen momentan auch nicht mehr beteiligt zu sein an Klagepaten. Das heißt, man kann sagen, Klagepaten ist Ralf Ludwigs Projekt. Er war auch erster Vorsitzender bis vor kurzem, und irgendwann im August hat sich das dann auf der Webseite geändert und jetzt ist dort eine andere Frau angegeben. Warum das letztendlich so stattgefunden hat, das wissen wir nicht.
Also die Frage ist ja, Klagepaten hat auf dieser Demo einen Scheck für 50.000 Euro überreicht bekommen. Was passiert mit diesem Geld? Konntet ihr darüber etwas herausfinden?
Also wir haben einen Hinweis gefunden, wo zumindest ein Teil des Geldes, das an Klagepaten geht, offenbar landet. Und zwar gibt es in diesen Formularen auf der Website von Klagepaten eine Datenschutzerklärung, quasi das Kleingedruckte. Und da steht drin, dass Klagepaten einen Dienstleister mit bestimmten Aufgaben betraut hat. Und dieser Dienstleister, das hat mir dessen Geschäftsführerin auch bestätigt, erhält tatsächlich Zahlungen von Klagepaten. Dieser Dienstleister trägt den Namen Unico Legal Tech Konzepte. Wie man jetzt merkt, klingt das schon so ähnlich wie die Unico GmbH, die Ralf Ludwig gehört. Und die Unico Legal Tech, die wiederum gehört auch Ralf Ludwig zu 31%. Also angeblich haben diese beiden Firmen nichts miteinander zu tun, trotz des ähnlichen Namens. Aber es ist eben auch eine Firma, an der Ralf Ludwig Anteile hat, tatsächlich größte Anteilseigner ist mit eben diesen 31%, was sie im Handelsregister entdecken konnten. Das heißt, beim gemeinnützigen Verein Klagepaten landet zumindest ein Teil der Spendengelder dann wiederum bei einer Firma, die dem Gründer des Vereins selbst mitgehört.
Dieser Mann muss ja, so wie du das gerade beschrieben hast, also er hat quasi dafür gesorgt, dass die Großdemo in Berlin, die eigentlich schon abgesagt war, stattfinden konnte. Wie muss man sich das vorstellen? Hat er einen Ikonenstatus in der Szene? So kennen ihn die Leute aus der Szene?
Das sind natürlich alles Leute, die denken, dass ihnen gerade großes Unrecht widerfährt. Unrecht, das häufig schon damit beginnt, dass sie aufgefordert werden, wenn sie in den Supermarkt gehen, eine Maske zu tragen. Oder der Meinung sind, dass niemand getestet werden sollte, sinngemäß auf das Virus, dass Kinder an Schulen am Unterricht teilnehmen können sollten, ohne in irgendeiner Form sinngemäß einen Nachweis erbringen zu müssen, dass sie nicht erkrankt sind an diesem Virus. Und Ralf Ludwig ist für sie, so mein Eindruck, stellvertretend die Person, die gegen dieses Unrecht auf einer rechtlichen Ebene eben auch ankämpft. Und spätestens seit dieser Demonstration in Berlin, eben seit er die juristisch durchgeboxt hat, kann man, denke ich, sagen, hat er tatsächlich AnhängerInnen, die ihn, so der Eindruck, gewissermaßen verehren. Das heißt, er hat einen sehr hohen Status. Und wir haben jetzt auch nach unserer Veröffentlichung gesehen, da gab es einige Zuschriften von Leuten, die, obwohl wir lauter Fragen aufwerfen, Fragen, die Ralf Ludwig vielleicht mal beantworten könnte, und im Prinzip Fragen, die auch damit zu tun haben, wo eigentlich das Geld der ganzen SpenderInnen wirklich landet, die immer noch Ralf Ludwig jetzt verteidigen und sagen so, hey, das geht euch doch nichts an oder lasst sie doch oder uns irgendwie beschimpfen und behaupten, wir wollten ihn dadurch einfach diskreditieren, anstatt im Prinzip mal drüber nachzudenken, dass sie diese Fragen im Prinzip auch einfach Ralf Ludwig stellen könnten und der könnte die dann unter Umständen beantworten.
Also es scheint ein sehr großes Grundvertrauen schon da zu sein. Ich glaube, er erzählt in der Geschichte auch, dass womöglich der Auslöser für ihn selbst auch, oder dass es zumindest bekannt ist, dass er seine eigene Tochter nicht besuchen konnte auf Mallorca und das, da erzählt er das selber oder woher ist das bekannt?
Das ist was er mehrfach erzählt hat, so ein bisschen als Motivation anfangs, warum er sich dagegen stark macht, gegen diese Maßnahmen. Ich meine, ich kann das jetzt auf einer emotionalen Ebene irgendwie auch nachvollziehen, dass ein Vater, der sein Kind nicht sehen kann, natürlich versucht, in irgendeiner Form was dagegen zu tun. Ja, sein Mittel ist eben der Rechtsweg. Also er ist nicht die Person, die zunächst mal demonstrieren geht, schätze ich, sondern eher die Person, die halt zunächst mal guckt, kann man da juristisch irgendwas machen. Und er hat ja auch durch diese ganze Sache mit diesem Kita-Platz-Verfahren durchaus Selbsterfahrung damit, gegen öffentliche Einrichtungen, staatliche Einrichtungen und dergleichen vorzugehen. Hat das ja eigentlich jahrelang mitpraktiziert, kann man sagen. Deswegen ist es überhaupt keine Überraschung, dass das jetzt die Richtung ist, die auch hier wieder eingeschlagen hat.
Ihr habt euch noch weitere Organisationen angeschaut, unter anderem eine, die heißt Das Volk gegen Corona. Es ist ja eine Webseite, aber wer steht hinter dieser Webseite? Ist es ein Verein, ein loser Verbund von Leuten? Und wohin floss das Geld, das dann eben an diese Seite oder an das Konto, das dort auf der Seite angegeben war, gespendet worden ist?
Also es gibt diese Website, Das Volk gegen Corona, die sich als eine Art Initiative versteht, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ziel dieser Initiative ist es, das größte Klageverfahren der deutschen Geschichte zu erzwingen oder durchzuführen, wie man das jetzt nennen möchte. Und da geht es natürlich darum, dass die Bundesregierung und so weiter, die sollen alle verklagt werden und dafür ein Gutachten sammeln und ein großes Anwaltsteam zusammenstellen. Und Ralf Ludwig taucht in diesem Zusammenhang auch wieder auf, nämlich als Schirmherr dieser Initiative. Aber er ist nach allem, was wir wissen, nicht der tatsächliche Hintermann, kann man sagen. Es gibt ein paar Hinweise auf der Website, wer dahinter stecken könnte, beziehungsweise wer nach allem, was wir jetzt wissen, tatsächlich auch dahinter steckt. Denn die Namen der tatsächlichen Hintermänner, die werden auf der Website nirgends genannt. Im Impressum beispielsweise steht eine Firma und bei dieser Firma soll dann tatsächlich auch das Spendengeld, das dort eingesammelt werden soll, nach eigenen Angaben soll dieses Verfahren Millionen womöglich kosten. Bei dieser Firma soll dieses Geld landen und diese Firma wiederum hat ein Konto angemeldet im Ausland. Und die schreiben selbst, die Spenden werden treuhänderisch in den Niederlanden gesammelt, um dem deutschen Staat eine Blockade zu erschweren. Und drunter steht eine Kontonummer, die kurioserweise, also auf der Spendenunterseite von Das Fucking Corona steht diese Kontonummer, die kurioserweise dann gar nicht in die Niederlande führt, sondern nach Belgien, zu einer Bank in Brüssel. Und erst im Impressum an der zweiten Stelle steht dann tatsächlich noch ein zweites Konto mit einer Bank in Amsterdam. Und diese Firma selbst, die ist auch gar nicht in Deutschland angemeldet, sondern in Kerkrade in den Niederlanden. Und die hat dem Namen nach jetzt auf den ersten Blick auch erstmal gar nichts mit der Anti-Corona-Bewegung zu tun. Die heißt nämlich Medical Research Systems, also medizinische Forschungssysteme. Ist ein bisschen erstaunlich vielleicht, wenn man eigentlich nur Spenden sammeln möchte für einen Prozess gegen die Bundesregierung, aber okay, das kann man sich ja vielleicht überlegen, wie man seine Firma benennen möchte. Jetzt ist es hier so, dass diese Firma vermutlich dort in Kerkrade, wo sie gemeldet ist, gar keine Büros oder irgendwas tatsächlich hat. Also vielleicht hat sie irgend sowas wie ein Scheinbüro oder sowas. Das ist eine Sache, die wir nicht belegen können, weil wir nicht dorthin gefahren sind und an der Tür geklopft haben und uns die Büros zeigen lassen haben, sinngemäß davon abgesehen, dass uns die ja vermutlich auch niemand gezeigt hätte. Aber letztendlich ist es so, dass wir aus dem Handelsregister, den niederländischen, nachvollziehen konnten, dass diese Firma über eine Art Mittelsmann-Firma wiederum angemeldet wurde. Eine Mittelsmann-Firma, die im Prinzip genau solche Anmeldungen als Dienstleistungen anbietet. Und an dieser Adresse, das ist kein besonders großes Gebäude, auch nur einstöckig, haben wir im Handelsregister mehr als 50 unterschiedliche Firmen gefunden. Und die tragen dann teilweise so lustige Namen wie Black Pearl Offshore Limited. Also Firmen, die im Prinzip bereits auf so eine Auslandsverwendung hindeuten. Oder was man auch gesehen hat, war, dass dieser Anbieter diese Dienstleistung auf seiner Website versucht, Firmen aus Großbritannien anzuziehen, die jetzt sozusagen Brexit-Flucht begehen und gerade auch im Logistikbereich irgendwie einen Sitz auf dem europäischen Festland haben wollen. Und genau dort findet sich nun eben diese mutmaßliche Briefkastenfirma Medical Research Systems, die für das Volk gegen Corona das Geld sammeln soll.
Und wem gehört diese Firma? Also wer ist da im Handelsregister eingetragen oder wer hat sie gegründet?
Als einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer dieser Firma ist ein Mann eingetragen namens Dennis Haberschuss. Dennis Haberschuss lebt im Odenwaldkreis in Hessen und ist jetzt, sagen wir mal, auf der politischen Ebene in der Vergangenheit, würde ich sagen, nicht besonders in Erscheinung getreten. Man kennt ihn aber tatsächlich, glaube ich, wenn man sich auskennt, in der Esoterikbranche, denn Dennis Haberschuss ist seit Jahren immer wieder aufgetaucht im Zusammenhang mit einem Gerät namens Lebensfeldstabilisator beispielsweise. Also er hat beispielsweise als technischer Administrator offenbar irgendeine Verantwortung für eine Website, die solche Lebensfeldstabilisatoren verkauft.
Frag mich jetzt, was ein Lebensfeldstabilisator ist, aber das würde vielleicht zu
weit führen. Na, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich finde, man muss es einfach auch dazu sagen. Das ist ein Gerät, kreisrund, das soll man sich um den Hals hängen und dann erzeugt das irgendwelche Magnetfelder, die sich dann positiv auf die eigene Gesundheit auswirken sollen. Das ist offensichtlich pseudowissenschaftlich, also jenseits von Gutachten innerhalb der Esoterik-Szene ist so eine Wirkung dieses konkreten Gerätes jetzt nicht belegt in dem Sinne.
Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine große Verschwörung der Wissenschaft.
Genau, das wäre absolut möglich.
Wissen zumindest nicht, dass es nicht möglich ist.
Was wir wissen, ist, dass dieses Gerät rund 300 Euro kostet. Also eine Menge Geld für was keine nachgewiesene Wirkung hat. Und Dennis Haberschuss ist eben aufgetaucht im Zusammenhang mit einem Online-Shop, der das verkauft, und zwar als technischer Administrator. Und Dennis Haberschuss hat, wir haben eine weitere Firma gefunden, die tatsächlich ihm gehört hat oder deren Geschäftsführer er war. So wie es aussieht, man findet immer noch ein paar Spuren von dieser Firma, hat diese Firma wiederum sogenannte Vitaldiamanten vertrieben. Vitaldiamanten sollen Schmuckstücke sein, die eine angebliche Biophotonenkonzentration im menschlichen Körper erhöhen. Das ist dann im Prinzip wieder sowas Vergleichbares mit dieser Sache, mit diesem elektromagnetischen Feld, das durch den Lebensfeldstabilisator erzeugt werden soll. Also Dinge, die irgendwelche positiven Effekte fürs eigene Wohlsein oder was auch immer haben sollen, die es aber ehrlich gesagt nach wissenschaftlichen Standards vermutlich eher nicht gibt. Und die Esoterikbranche ist natürlich eine Branche, in die wahnsinnig viel Geld fließt. Also es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die bereit sind, da irre Summen rein zu investieren, obwohl im Endeffekt da vermutlich nicht wirklich was zurückkommt. Das heißt, es gibt auch dementsprechend viele Menschen, die daran in irgendeiner Form verdienen. Und Dennis Haberschuss scheint jemand zu sein, der in dieser Branche eine Zeit lang ganz gut verdient hat. Also es sieht zumindest so aus, als hätte er da Geld verdient.
Ich finde es ganz interessant, weil mein Eindruck ist, das, was ihr gefunden habt durch Follow the Money, also indem ihr diesen Geldflüssen, den Spendenflüssen gefolgt seid, deckt sich ja in etwa mit dem, was man jetzt so bei der Draufsicht auf diese Demos auch schon festgestellt hat oder wobei ja relativ viel darüber geschrieben worden ist, dass es nämlich eine ziemlich wilde und breite Mischung von verschiedenen Menschen und Gruppierungen ist, wo eben Esoterik-Szene zusammen mit Anwälten, Anwältinnen, mit Leuten, die wirklich offen rechtsextrem sich teilweise äußern, auch gemeinsam eben auf diesen Demos unterwegs war. Und das scheint ja mehr oder weniger auch dem zu entsprechen, was ihr jetzt bei diesen Geldflüssen gefunden habt.
Das sieht ein bisschen so aus, ja. Tatsächlich kann man auch sagen, dass in der Person Dennis Haberschuss sich womöglich auch dieses Spektrum noch ein bisschen deutlicher abbildet, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Wir haben nämlich auch seinen Twitter-Account gefunden. Und auf diesem Twitter-Account schreibt er im April 2020 einen Tweet an US-Präsident Donald Trump. Und er schreibt, also er schreibt das auf Englisch, aber ich sage das jetzt auf Deutsch: Sie sind der Oberbefehlshaber der Besatzung in Deutschland. Bitte schicken Sie Ihre Soldaten nach Berlin und beseitigen Sie die korrupte Pseudoregierung. Jetzt ist es so, dass das erstaunlich nach dem klingt, woran die sogenannten Reichsbürger glauben, nämlich dass Deutschland insgeheim seit Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch besetzt ist von den Alliierten, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, beziehungsweise die BRD so in der Form eigentlich gar nicht wirklich existiert. Daher kommen ja auch diese ganzen Forderungen mit, man bräuchte endlich einen Friedensvertrag und so weiter und so fort, es gäbe keine richtige Verfassung. Und wenn man das zu Ende denkt, ist als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte sozusagen dann Donald Trump damit auch der Chefbesatzer von Deutschland. Und Dennis Haberschuss erbittet sich da jetzt in irgendeiner Form Hilfe von dem US-Präsidenten, um die deutsche Regierung zu eliminieren, wie er schreibt. Ganz interessant ist auch, dass der Vater von Dennis Haberschuss, der seither gestorben ist, ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Reichsbürger-Szene in Erscheinung getreten ist. Also der war selbst auch eine Esoterik-Größe, kann man sagen. Und er war 2009 zum Beispiel beteiligt als angeblicher Drahtzieher des sogenannten Fürstentums Germania. Das ist ein Scheinstaat, der damals in Brandenburg ausgerufen wurde. Das ging nicht besonders lang. Dann hat die Polizei diese gesamte Veranstaltung, diesen Scheinstaat irgendwo in Brandenburg geräumt. Aber seither führt der Verfassungsschutz immer wieder mal dieses Fürstentum Germania als Beispiel an, was diese Reichsbürgerbewegung ausmacht. Jetzt gibt es keine Hinweise, dass Dennis Haberschuss damit irgendwas zu tun hatte. Aber da er selbst jetzt ja auch mit diesem Tweet in diese Richtung auffällt, mit einer womöglich rechtsradikalen Ansicht bezüglich der deutschen Bundesregierung, damit auch der deutschen Verfassung und so weiter, ist es vielleicht erwähnenswert zu sagen, dass es eben auch in der Familie von Dennis Haberschuss, an der Gegend, in der er selbst aufgewachsen ist, eben auch Tendenzen in dieser Hinsicht gab, sodass sich das Ganze auch zu einem möglichen Gesamtbild dann irgendwie fügt.
Ihr habt ja sowohl ihn als auch die anderen Protagonisten in dieser Geschichte konfrontiert, habt ihnen eine Liste, detaillierte Liste mit euren Fragen geschickt. Habt ihr darauf irgendeine Antwort bekommen von irgendjemandem?
Wir haben vereinzelte Antworten bekommen, aber ich würde mal sagen, eher von den Leuten, von denen wir wissen wollten, was irgendjemand anders getan hat und weniger, was sie selbst getan haben. Die Protagonisten dieser Geschichte, also beispielsweise Ralf Ludwig und Dennis Haberschuss, die wollten unsere Fragen nicht beantworten. Dennis Haberschuss hat überhaupt nicht geantwortet auf unsere Anfrage. Und Ralf Ludwig hat uns zunächst eine E-Mail geschrieben, in der er angedeutet hat, dass wir ihm zu wenig Zeit gegeben hätten mit der Frist, die wir ihm gesetzt haben, um unsere Fragen zu beantworten. Und wir haben ihm dann zweimal angeboten, die Frist zu verlängern. Aber darauf wollte er nicht eingehen. Und er hat dann geschrieben, dass er für die Berichterstattung nicht zur Verfügung steht. Ist dann allerdings auch auf Facebook gegangen und hat sinngemäß seinen AnhängerInnen erklärt, dass man sich nicht rechtfertigen wolle in Bezug auf nicht näher benannte Medienanfragen, in Bezug wiederum auf Spenden und wie alles zusammengehört. Wir haben das jetzt eingangs gehört, diese Aussage von ihm. Also darauf bezog sich das wahrscheinlich, auf unsere Anfrage. Davon gehen wir zumindest aus. Und Ralf Ludwig hat uns per E-Mail noch einen anderen Wink gegeben. Er schreibt das jetzt nicht so direkt, also er droht uns nicht mit Unterlassungserklärungen. Das zu sagen wäre natürlich falsch, aber er schreibt, ein so wichtiges Thema müsse aus seiner Sicht ordentlich recherchiert werden, damit er und andere später nicht mit vielfältigen Unterlassungsverfügungen vor den Gerichten operieren müssten. Und das kann man natürlich schon als Ansage verstehen, da aufzupassen mit dem, was man schreibt. Gut, ehrlich gesagt empfiehlt sich das sowieso immer. Aber man hat davor eben ja schon gesehen, so das Mittel von Ralf Ludwig ist der Rechtsweg. Und das kann natürlich auch eine Verteidigungsstrategie gegen Medien sein.
Ihr habt euch ja jetzt über längere Zeit sehr intensiv mit dem Protagonisten und mit dieser Szene beschäftigt. Was ist denn so abschließend deine oder eure Einschätzung? Also ist das hier tatsächlich eine Form von Betrug? Sind das Leute, die versuchen, sich eben an der existierenden politischen Stimmung mit vielen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen eben tatsächlich aufgebracht sind, besorgt sind, über die Maßnahmen sich an diesen Menschen zu bereichern? Oder sind das wirklich einfach Überzeugungstäter, die vielleicht in der Art und Weise, wie sie vorgehen, dabei dieses Geld zu sammeln, einfach jetzt nicht besonders schlau oder korrekt vorgehen an den verschiedenen Stellen?
Ich glaube, dass es so eine Mischung ist aus ganz vielem. Also beispielsweise hat der Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, Burkhard Wilke, auch die Umstände kommentiert, unter denen das Volk gegen Corona hier Spenden sammelt und hat uns beispielsweise gesagt, die Aussage, Spenden würden treuhänderisch gesammelt, könne den Eindruck erwecken, dass es einen Notar oder einen Rechtsanwalt gäbe, der das Ganze in irgendeiner Form tatsächlich seriös als unabhängige Instanz verwalte. Das heißt, es scheint so, als würde da zumindest mal ein Eindruck erweckt, der so nicht zutrifft, kann man sagen. Das führt dann wiederum zur Intransparenz. Wir haben auch mit Transparency International Kontakt aufgenommen und generell mal gefragt, wie das denn ist mit Spenden sammeln und Konten und so weiter. Und die haben eben beklagt, dass es in Deutschland keine einheitlichen Veröffentlichungspflichten gibt für zivilgesellschaftliche Organisationen, was mit diesen Spenden geschieht, wie sie gesammelt werden müssen und so weiter und so fort. Was natürlich auch so ein Punkt ist, weil in einigen Fällen haben wir auch Hinweise gefunden, dass Spenden vermutlich auf Privatkonten gesammelt wurden. Das sieht so ein bisschen so aus, als könnte das der Fall sein bei Michael Ballweg beispielsweise, dem Initiator der Querdenkenbewegung, der auf seiner Stuttgarter Querdenken-Website dann auch dezidiert von Schenkungen spricht und gar nicht von Spenden. Obwohl unten drunter dann wieder gesagt wird, man könne keine Spendenquittungen ausstellen. Also der scheint auch irgendwie selbst verstanden zu haben, dass es da so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was er vielleicht gerne tun würde und dem, was er letztendlich wirklich tut, nämlich
Geld auf sein eigenes Konto einsammeln am Ende.
Das sieht letztendlich so aus, ja. Und dann haben wir auch Fälle gefunden mit Organisationen aus diesem Umfeld, wo die Namen der Kontoinhaber nicht besonders transparent angegeben wurden. Also es war nicht klar, ist das ein Vereinskonto, ist das ein Stiftungskonto, ist das ein Privatkonto von einer Person. Und in einem Fall haben wir auch festgestellt, das war einfach der falsche Name, der da drüber stand. Wir haben diese Kontonummer dann noch an einem anderen Ort gefunden, in einem gänzlich anderen Kontext und haben da mal nachgehakt. Und dann hat eine Person, die allem Anschein nach diese Website auch administriert hat, uns geschrieben, ja, das war tatsächlich die falsche Kontonummer, beziehungsweise der Inhaber war falsch, genauer gesagt. Die haben das danach auch dann entsprechend korrigiert. Aber das ist eben so ein Leichtsinn, der da irgendwie so scheint, wenn es darum geht, unter welchen Bedingungen man Spenden sammeln kann. Und letztendlich geht das ja um Geld, das den Menschen anvertrauen, weil sie an irgendeine Sache glauben, was ja absolut legitim ist. Selbst wenn es die falsche Sache ist, kann man ja dafür spenden. Aber dieses Verständnis, dass man dann vielleicht zumindest mal moralisch höheren Ansprüchen genügen müsste und Rechenschaft drüber ablegen können sollte, das ist jetzt meine Privatmeinung, ehrlich gesagt, was mit diesen Spendengeldern passiert, beziehungsweise wie die gesammelt werden, wer diese Spendengelder letztendlich auch bekommt. Das sind halt so Dinge, die solche Organisationen auch durchaus offenlegen könnten, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, dass sie nachher dass der Verdacht aufkommt, dass irgendwas vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt ist es hier natürlich so, wir haben denen jede Menge Fragen gestellt, wir haben alles Mögliche recherchiert. Vielleicht könnten dir manches von dem, was wir recherchiert haben, problemlos aufklären. Also wir haben beispielsweise gefragt in Bezug auf Klagepaten und das Legal Tech Unternehmen von Ralf Ludwig, dass er auch Geld zu bekommen scheint. Wie viel Geld ist das denn eigentlich, dass da weiter überwiesen wird? Und das ist eine Frage, die haben die einfach nicht beantwortet. Also nicht mit einer Summe jedenfalls, nur mit so einer vagen Aussage von der Geschäftsführerin dieses Legal Techs, wonach sich das unterscheide, je nachdem, um welche Leistungsgehe, und die Preise, die dafür berechnet würden, seien niedriger als es marktüblich sei, und manche Leistungen würden auch kostenlos erbracht. Aber das ist natürlich eine Antwort, die nichts über die tatsächliche Summe aussagt, und dementsprechend eine Antwort, die auch nicht wirklich für Transparenz sorgt. Und das sind lauter so Punkte, da könnten diese Organisationen letztendlich in die Offensive gehen und sagen, wir machen jetzt absolut transparent, was mit diesen Geldern passiert, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wer sie verwaltet, wem die Konten gehören. Und stattdessen findet man eine Briefkastenfirma im Fall von Medical Research Systems und das Volk gegen Corona in den Niederlanden, die mehrere Konten im Ausland betreibt. Und man findet den Rechtsanwalt Ralf Ludwig, der als Schirmherr dieser Organisation irgendwie die ordnungstreue Verwertung dieser Gelder, oder so wird das da benannt, beaufsichtigen soll. Und wenn man Fragen stellt, bekommt man nichts im Endeffekt. Und wir haben auch mal einfach angerufen bei das Volk gegen Corona, weil da steht lustigerweise zumindest eine Telefonnummer auf der Website. Das ist das Einzige, was dann unmittelbar nach Deutschland führt. Und zwar eine Vorwahl in Rottgau in Hessen, also in der Nähe des Odenwaldkreises, wo Dennis Haberschuss auch wohnt. Und da kam dann sofort der Anrufbeantworter, als wir da angerufen haben. Also das haben wir jetzt eingangs auch kurz gehört, den Auszug aus dieser Bandansage, in der gesagt wird, sinngemäß, wir können nicht ans Telefon, angeblich wegen der laufenden Projektvorbereitungen. Da gibt es dann noch einen Teil, den wir rausgeschnitten haben. Da heißt es, wir werden sie dann per Newsletter und so weiter informieren. Naja, ehrlich gesagt, die sammeln schon heute Spenden. Die sollten bereits heute vielleicht in der Lage sein, zumindest mal Nachfragen transparent zu beantworten. Und stattdessen haben wir teilweise noch nicht mal eine Reaktion auf unsere E-Mail, noch nicht mal eine Absage erhalten im Fall von Dennis Haberschuss. Das heißt, da scheint man auch nicht wirklich gewillt zu sein, dann zu so einer Aufklärungsarbeit beizutragen. So wie Ralf Ludwig das selbst in Facebook-Streams gesagt hat, scheint er Fragen von Medien zu der Spendenpraxis als Diskreditierungsversuch zu werten. Und das ist natürlich möglich, dass das seiner Meinung entspricht, aber vielleicht sollte er auch einem höheren Anspruch genügen können.
Ja, vielen Dank, Daniel, für den Einblick in diese Recherche. Noch der Hinweis, wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstag, dem 17. September auf. Der Podcast wird am Samstag veröffentlicht. Falls wir zwischenzeitlich noch etwas hören sollten, zurückhören sollten von den Protagonisten dieser Geschichte oder falls sie etwas auf ihren Webseiten öffentlich machen sollten, würden wir darauf auf unserer Webseite hinweisen. Und dann nur noch abschließend der Hinweis, ja, auch wir bei Netzpolitik kennen uns mit Spenden aus, denn auch wir sind ein Verein, der seine Arbeit fast ausschließlich über Spenden finanziert. Wir sollen ordentlich recherchieren, wir wollen gerne ordentlich recherchieren und damit wir weiter ordentlich recherchieren können, freuen wir uns über alle, die uns heute schon unterstützen und in Zukunft noch unterstützen wollen. Im Gegensatz zu den Organisationen, um die es gerade ging, gehen wir nämlich relativ transparent um, damit, wie wir mit dem Geld umgehen, wofür wir es ausgeben. Ihr könnt auf unserer Webseite unsere monatlichen Transparenzberichte aufrufen und nachlesen. Da steht ziemlich genau drin, wofür das Geld bei Netzpolitik ausgegeben wird. Dann vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast an irgendeiner Stelle gehört habt, wo man ihn bewerten kann, dann bewertet uns. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und wir freuen uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.